Thekenphilosophen, der Talk. Von Ralf Friedrichs mit seinen Gästen. Hallo und herzlich willkommen bei den Thekenphilosophen. Ja, wir sind heute wieder zusammengekommen. Eigentlich hatten Thomas Wagner, mein Gast hier, erstmal einen wunderschönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Lieber Thomas, wir hatten ja erst vor, heute nur über die Europameisterschaften zu reden und sozusagen unsere neue Serie zu beginnen. Das werden wir auch gleich tun, aber wir haben uns natürlich überlegt, kurzfristig etwas noch Aktuelles zu machen. Und dazu gibt es gute und schlechte Gründe. Der gute Grund, Steffen Baumgart hat sehr wahrscheinlich einen neuen Arbeitsplatz, und der schlechte Grund haben wir alle gerade ganz frisch gehört. Andi Brehme ist verstorben, und ich denke, mit Andi Brehme sollten wir anfangen, lieber Thomas. Also 63 Jahre alt, die Nachricht ging eben über die Ticker. Also es war ein Schock. Also ich war wirklich, es hat mich richtig umgehauen. Ne? Aber du sagtest eben, so richtig überrascht wärst du gar nicht.
Ja. Nein, sagen wir mal so, also natürlich, wenn du das liest, bist du total schockiert. Ich glaube nur, dass wenn du jetzt als unbeteiligter Fan sagen würdest, ich habe lange von Andi Brehme nichts mehr gehört und jetzt höre ich, dass der, was war er, 63 oder 64?
63, ja.
Bist du verstorben, dann ist das natürlich, dann fällst du aus allen Wolken. Wenn du ein bisschen auch mit Leuten mal gesprochen hast, die mit ihm zusammengespielt haben, die mit ihm Weltmeister geworden sind, dann wusste man zumindest, dass es Andreas Brehme nicht gut ging. Also gesundheitlich nicht und vor allen Dingen auch, ich sage einfach mal, in dem Bedeutungsverlust nach seiner großen Karriere. Also als Spieler wahrscheinlich einer der begnadetsten Beidfüße aller Zeiten, absolute Weltklasse. Dann bist du der Held von Rom mit 30 und danach läuft dann irgendwann nach dem Ende deiner Karriere nicht mehr so viel in den erfolgreichen Gleisen, die du kennst. Als Trainer in Kaiserslautern hat er damals noch, ich glaube, das Halbfinale im UEFA Cup erreicht, zusammen mit Reinhard Stumpf. Das war ja dieses Konstrukt. Dann nie mehr was gefunden, auch jetzt irgendwo nicht als Funktionär mal gearbeitet. Eher ja auch, wenn man ehrlich ist, bei öffentlichen Auftritten eher so ein bisschen schüchtern, manchmal fast so hat man das Gefühl gehabt, der hat sich da gar nicht wohl gefühlt. Dann privat seine Ehe in die Brüche gegangen und du musst, als wenn du mit 35 aufhörst, Fußball zu spielen oder mit Ende 30, dann hast du ja, wenn du hoffentlich 85 wirst, dann musst du aber 40 Jahre noch auch sinnvoll in deinem Leben füllen, von diesem Gipfel runter. Ne? Und ich glaube, das ist ihm leider nicht so gut gelungen und er hatte auch gesundheitliche Probleme und zwischenzeitlich glaube ich auch so ein bisschen, ich weiß, dass sich viele Sorgen gemacht haben, so will ich es auch mal ausdrücken. Deshalb überrascht mich jetzt der Tod natürlich schon, aber dass es ihm nicht gut ging, wobei ich zuletzt eigentlich sogar die Hoffnung hatte, als ich mal gehört habe, er hat sich so ein bisschen gefangen, dass er jetzt natürlich gestorben ist, macht einen total traurig.
Es ist total traurige Nachrichten, es trifft viele wirklich ins Mark, also auch die jetzt mit den Vereinen vielleicht eines Andi Brehme nicht viel zu tun hatte. Aber das ist ja nicht nur wegen seines Siegtores, der Elfmeter, den wir natürlich gleich nochmal würdigen werden. Ich finde, er hat überhaupt unfassbar viele wichtige Tore geschossen. Bei der WM 86 hat er ja auch im Halbfinale gegen die Franzosen getroffen mit einem Freistoß. Und dann natürlich auch bei der WM 90. Ich würde fast sagen, der war mindestens so wichtig wie Matthäus.
Ja, also das war unfassbar, Also man muss ja wirklich sagen, wirklich dieses Beidfüßige, eigentlich so mit deinem Gefühl her, sieht man ihn ja eher als Linksfüßer, weil er meist auch linker Verteidiger gespielt hat, in einer Viererkette oder sogar als es noch ein Libero gab, auch linke Verteidiger. Den Elfmeter hat er mit rechts reingeschossen.
Dann links wie rechts.
Er hat ja, glaube ich, selber mal gesagt, mit links hat er den härteren Huf, mit rechts ist er noch präziser. Also ich kenne niemanden fast auf dem Niveau, wo ich sagen würde, mit beiden Füßen absolute Weltklasse.
Ich überlege gerade, hat er nicht den Elfmeter im Elfmeterschießen gegen England mit links gemacht und dann mit rechts dann im Finale?
Gegen England kann sogar sein, da müsste ich jetzt selber nochmal nachschauen.
Ich habe da sonst noch was im Kopf.
Ja, kann sein, aber also gegen Goykoechea auf jeden Fall mit rechts, auch legendär von Gerd Rubenbauer praktisch der Kommentar. Goykoechea wusste alles, Goykoechea hatte die Ecke, nur halten konnte er ihn nicht. Ne? Ja. Das ist ja auch der perfekte Elfmeter.
Ja.
Also den kannst du nicht besser schießen. Mit der richtigen Schärfe genau da ins Eck, den kann kein Torwart halten.
Das nach der ewig langen Vorbereitung. Ne? Der wurde ja wirklich lange aufgehalten, bis es überhaupt zur Ausführung kam.
Aber auch gegen Holland, das Spiel gegen, bei der WM. Ne? Wo er, also auch, das war...
Das war Einfluss gegen England.
Ja, also. Ja gut, der ist, wobei der ist ja sogar abgefälscht. Aber gegen Holland das Spiel, das war natürlich einfach, das war Note 1. Also ich würde sagen, mindestens so wichtig wie Matthäus. Und hat ja auch auf all seine Stationen Spuren hinterlassen. Ob in Kaiserslautern, wo er sogar im Spätherbst dann nochmal Meister geworden ist, als er schon kaum noch immer gespielt hat, als junger Spieler. Saarbrücken, Kaiserslautern. Bei den Bayern Landesmeisterfinale erreicht, bei Inter Meister, UEFA-Cup-Sieger gemeinsam mit Klinsmann und mit Matthäus.
War seine größte Zeit, würde ich fast sagen.
Inter war seine größte Zeit, würde ich sagen. Also,
er hatte viele große Zeiten, aber ich glaube, Inter, das war so auch mal das Sahnehäubchen obendrauf. Ne? Und überhaupt die drei Deutschen damals, ne? Klinsmann, Matthäus, eben Bremen, ne? Was die damals da abgerissen haben, das war schon richtig gut.
Ja, und vor allen Dingen hatte man ja auch immer bei ihm das Gefühl, selbst als junger Spieler, er hat ja 84 sein erstes Turnier gespielt, die Europameisterschaft in Frankreich. Der war ja eigentlich immer so ein cooler Spieler. Also man hat Bremen nie angemerkt, dass irgendwie Druck auf ihm lastet. Mhm. Und man hat immer das Gefühl gehabt, der geht auf den Platz und spielt sein Spiel. Ja. Auch den konntest du im Bedrängnis immer anspielen. Muss halt auch das, was die alten Mitspieler sagen, unfassbar lustiger Typ in der Kabine gewesen sein. Also es gibt wohl, genau, es gibt wohl die legendäre Siegesfeier nach dem Halbfinale in Querétaro 86 gegen die Franzosen, die ja der amtierende Europameister waren, wieder geschlagen mit einer Rumpeltruppe, wie Franz Beckenbauer sie tituliert hat, trotzdem ins Finale eingezogen und dann eine unfassbare Siegesfeier in Mexiko mit Tequila.
Den schönen Hüten, ne?
Genau, er und Thomas Berthold müssen da ganz weit vorne gewesen sein, praktisch so die Jungspunde, die Flügelzange. Muss ich mir aber auch vorstellen, Mittwoch sich richtig einen schön reingeknallt, sonntags dann Finale, bei diesen Witterungsbehältnissen damals auch in Mexiko. Ne?
Naja, genug Sprit.
Und das darf man ja auch sagen, ich habe ihn vor... Ich würde jetzt sagen, 3 oder 4 Jahren habe ich so ein Fußball-Event in München moderiert, wo es um, da war so ein Tischkicker-Weltmeister und Bremer hat auch mitgespielt. Ja. Und er war so nett, so natürlich eigentlich, fast schon dankbar um Aufmerksamkeit. Und mir ist eben gerade so im Auto gekommen, wenn man überlegt, Helmut Rahn, WM-Torschütze von Bern, lebenslustiger Typ, der aber nachher auch Probleme mit Alkohol hatte. Ja. Gerd Müller, 74, ja, der alkoholkrank war. Andi Brehme, der zumindest im nachfolgenden Leben jetzt es auch nicht, ja, wie soll man das sagen? Soll man sagen, es nicht leicht hatte? Das ist jetzt vielleicht auch schwierig zu sagen, weil er hatte schon, glaube ich, auch gute Startvoraussetzungen. Man muss da immer, glaube ich, sehr vorsichtig sein. Viele Menschen würden sich solche Voraussetzungen wünschen, aber der vielleicht auch mit diesem Bedeutungsverlust zu kämpfen hatte. Dann muss man schon sagen, so ein Tor und so ein Glücksmoment auf dem Gipfel deiner Karriere, auch deines Lebens, der macht, glaube ich, für den Rest deines Lebens schon was mit dir.
Ja, ich meine, Rahn hat ja immer gesagt, das ganze Unglück fing mit dem dritten Tor an und so. Ne? Also irgendwie, es scheint Menschen nicht nur glücklich zu machen. Also das ist gerade jetzt in der deutschen Aufzählung, die wir haben, wirklich sehr, sehr auffällig. Mario Götze ist eigentlich noch ein bisschen jung, ihn da jetzt, glaube ich, reinzuholen. Er ist ja auch noch aktiv. Trotzdem wollte man ihm natürlich auch, ich hoffe, er hat da auch ein gutes Umfeld und weiß schon, was er im Nachhinein macht. Aber es ist halt wirklich scheinbar so, dass das auch eine Bürde ist fürs Leben.
Definitiv. Und ich glaube, dass, ich meine, jetzt haben wir natürlich die Siegtorschützen, aber das habe ich immer an Franz Beckenbauer bewundert. Der hatte ja nun wirklich alles erreicht. Wobei, da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass die letzten 10 Jahre für ihn nicht gut gelaufen sind. Aber man hatte immer jeden Tag das Gefühl, der hat, jeden Tag ist er dankbar, dass er lebt und er erfreut sich an allem. Mhm. Und Matthäus kriegt das meiner Meinung nach auch ganz gut hin. Jetzt, der geht in seine Rolle als Fernsehexperte auf. Aber für viele andere ist, glaube ich, diese plötzliche, du hast immer das Rampenlicht. Ja. Deshalb waren ja auch Leute, Harald Juncker hat gesagt, auf der Bühne bin ich umschwärmt, aber dann komme ich in die Stille meines Hotelzimmers und da ist dann keiner mehr, der Beifall spendet. Ne?
Ja, und das ist für manche Menschen schwierig und bei André Brehme scheint es eben auch so gewesen zu sein. Wirklich jammer, schade, man hätte ihm wirklich ein längeres Leben gegönnt und gewünscht. Aber nun ist es so, also es ist schon ein komisches Jahr, ne? Franz Beckenbauer, ne? Der Trainer in dem Fall, oder Teamchef von 1990, jetzt Auch noch Andy Brehme, das ist schon, ja, das ist einerseits das Leben, das gehört alles dazu, aber gut, das ist gerade im deutschen Fußball, jetzt hatten wir beim 1. FC Köln vor kurzem noch Heinz Simmet, wobei das natürlich eine andere Nummer war, der Mann war sehr krank und sehr alt schon. Im Verhältnis ist das, glaube ich, nicht zu vergleichen, aber trotzdem, es fällt schon auf, dass momentan doch einige sich verabschieden.
Gut, es liegt wahrscheinlich auch dann an unserem Alter, dass das so die Generation
Ich
ist,
befürchte es auch.
ja, die wir so uns angeschaut haben, die wir bewundert haben, ne? Aber du hast natürlich recht. Also 63, das ist wirklich kein Alter. Und das darf man dann ja auch sagen, auch wenn ich gerade gesagt habe, dass du natürlich als Fußballer, wenn du viel Geld verdient hast, auch gute Voraussetzungen hast, ein glückliches und erfülltes Leben auch danach zu führen. Aber auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, er hat damals mit seinem Tor unfassbar viele Menschen richtig glücklich gemacht. Und das darf man, das schaffen Fußballer halt auch. Und deshalb darf auch jeder sehr, sehr traurig sein, dass jemand, der ein sportlicher Held war und immer auch ein netter, cooler Typ war, dass der viel zu früh von uns gegangen ist.
Absolut. Und er wird auf jeden Fall, das muss man klar sagen, unvergessen bleiben.
Ja.
Das ist halt
Ist halt
einfach
für mich
so.
einer der, also.
Legende.
Ist für mich einer der allergrößten und muss man auch sagen, wenn ich jetzt sagen würde, stell mal deine deutsche All-Time-Jahrhundertelf zusammen, dann ist er mein linker Verteidiger. Das muss man schon sagen.
Absolut zu Recht. Und von daher wirklich, wie gesagt, Legende. Als Legende wird er weiterleben, als Mensch leider nicht. Und aber vergessen wird man ihn halt definitiv nicht.
Hoffentlich findet er mit dem Franz ein schönes Plätzchen,
Oh, ich
um
denke, der
das
Franz
alles
wird da schon für
nochmal
sorgen. Also er hat da
zu
oben wahrscheinlich eh
besprechen.
schon alles im Griff und also
Ja.
von daher. Eine Frage noch zu Brehme. War man eigentlich nie beim HSV gespielt als Hamburger Jung?
Das ist auch eine Frage, die sich viele gestellt haben. Er ist da in dieser, es gibt ja
Barmbek, ne?
einige,
Oder wo Barmbek?
genau, Barmbek-Uhlenhorst, ne? Das ist ja dieser bekannte, da gibt es ja, glaube ich, auch noch einen Hockeyverein. Ja, ein Effenberg hat nicht da gespielt, ein Max Kruse hat nicht da gespielt, aber ein Andy Brehme, der allergrößte, wahrscheinlich, oder einer der allergrößten Fußballer, also mit dem linken Fuß vor allen Dingen. Ja, man hat mal so gemunkelt, sie hätten ihn damals nicht für gut genug befunden.
Also, ja, das.
Gut, das passiert ja auch schon mal, da will man jetzt auch nicht, will man jetzt auch nicht immer, das gibt es ja in vielen Vereinen, aber ich glaube, solche Clubs wie der HSV oder auch der FC, die hatten früher immer wirklich so diese elitäre Arroganz. Naja, also bei uns kommen die Spieler schon zu uns und nee, das macht so keinen Sinn. Das darf man dann schon auch mal kritisch anmerken, ne?
Absolut, und damit sind wir jetzt mitten im harten Break, der muss aber sein. Nach der Würdigung von Andy Brehme und natürlich auch mal der Erinnerung, der wir gefolgt sind, wollen wir natürlich auch über das reden, was hier seit gestern hier im Rheinland auf der einen Seite, also in Köln vor allen Dingen, und natürlich auch in Hamburg jetzt als große Nummer durchgeht, auch wenn es noch nicht jetzt stand, wir nehmen auf Dienstagmorgen, noch nicht hundertprozentig offiziell ist. Also, aber scheinbar kommt heute die Vorstellung von Steffen Baumgart als neuer HSV-Trainer. Wir haben ihn ja vor einem Dreivierteljahr etwa bei uns bei den Thekenphilosophen gehabt. Thomas, da hast du ja auch dann deinen Teil dazu beigetragen, einen großen sogar. Was sagst du, dass er jetzt, du hast ihn damals als den heißesten Scheiß angekündigt auf dem Trainermarkt und der kommt jetzt nach Hamburg in die zweite Liga.
Ja.
Glücklich, zufrieden, happy?
Zufrieden. Mehr will ich jetzt im ersten Moment noch nicht sagen, weil ich glaube, das muss ja auch irgendwo passen. Ganz kurz nur zur Ausgangsposition beim HSV. Ich finde, man hat zu spät die Notbremse gezogen. Spätestens in der Winterpause hättest du Tim Walter. Ich habe mich über seine sehr zwiespältige Person schon ausgelassen. Ich bin kein Walter-Hater. Ich finde, er hat auch viel Gutes gemacht, aber es war dann irgendwann zu Ende erzählt, die Geschichte. Und ich habe mich sehr gewundert, dass Jonas Bolt die Notbremse zieht. Und das Einzige, was er hat, er zieht Merlin den Zauberer aus dem Hut.
Merlin Bolt sieht, ja.
Genau, der glaube ich, echt ein großes Trainertalent ist, auch ein feiner Kerl. Aber das ist der Co-Trainer, der diesen Weg 2,5 Jahre mitgegangen ist. Ich habe die Aufstellung von Rostock gesehen, die war genauso, das war eine Tim-Walter-Aufstellung. Wer hat da gedacht, dass das funktioniert? Es kann aber natürlich auch sein, wenn sich das jetzt bestätigt, endgültig, dass Steffen Baumgart kommt, dass Baumgart nicht ausgerechnet in Rostock anfangen wollte, dann haben sie es eigentlich ganz gut gemacht, dass sie es unter der Decke gehalten haben. Es wurden ja auch andere Namen gehandelt. Ich habe letzte Woche zum Beispiel mit Friedhelm Funkel geschrieben, der gesagt hat, er glaubt, dass Steffen es wird. Und da habe ich aber auch gemerkt bei Friedhelm Funkel, dass der auch gesagt hat, also da hat er noch nicht in Lautern geschrieben, hat er gesagt, das ist doch geil, dieser Job, ich würde es auch direkt machen oder sowas. Ne? Also du hast ja jetzt aus Baumgart-Sicht hast du den schmalen Grat. Also der wird ja gerade in den HSV-Foren, das ist ja wie, als wenn der Messias da ist.
Echt? Ich habe da auch ein paar kritische
Stimmen. Ja, aber es ist schon, für viele ist das schon, ich würde so sagen, so 80-20.
Okay.
Es ist ja für ihn auch eine interessante Aufgabe. Auf der einen Seite erwartet jetzt fast jeder, dass klappt. Auf der anderen Seite, wenn es wirklich klappt, ist er natürlich ein Heiliger. Ich sehe halt nur grundsätzlich, ich glaube, er ist einer, der kann jetzt für die letzten 12 Spiele da alles anzünden.
Ja.
Aber das, was am Schluss beim FC falsch gelaufen ist, daraus hat er hoffentlich gelernt. Denn Stichwort eindimensionales Spielsystem, was man Walter immer vorgeworfen hat, da sehe ich jetzt bisher in der Karriere von Steffen Baumgart nicht so viele Varianten A, B und C zum Beispiel. Ja.
Vor allen Dingen, also wenn ich das richtig verfolge, ist das größte Problem der Hamburger, des HSV, letztendlich ja so ein bisschen die Defensive gewesen. Und es gilt ja, also Steffen Baumgart hat sich ja hier nicht als Defensivpapst hervorgetan, ganz im Gegenteil. Er hat eigentlich diesen Hurra-Fußball gepflegt und auch damit auch hier Köln angezündet, jedenfalls die ersten 2 Jahre.
Wobei, glaube ich, zur Wahrheit auch dazu gehört, dass im ersten Jahr, als sie dann den europäischen Wettbewerb erreicht haben, da fand ich, war die Defensive schon relativ stabil. Er hat das über eine hohe Laufleistung geschafft, über geschlossene Räume und auch über eine gute Chancenverwertung. Also es war ja jetzt nicht so, dass sie im ersten Jahr unter Baumgart hier ein Gegentor nach dem anderen gefressen haben.
Nee, das nicht. Aber trotzdem, der Ansatz war immer nach vorne. Ja. Und das ist so ein bisschen das, was man beim HSV ja gesagt hat. Man wollte die Defensive ja eigentlich jetzt stärken. Mhm. So ist man ja auch sozusagen in der Winterpause, hat man ja Tim Walter behalten, weil das Problem war ja vorher schon da. Und dann hat man gesagt, so von wegen, ja, wir müssen in der Winterpause unseren Hauptaugenmerk darauf legen, dass wir defensiv stabiler werden. Was aber nicht geklappt
hat. Du kannst aber auch als Verein sagen, als Verantwortlicher, als Jonas Bold, ich habe hier einen Kader, der offensiv wahrscheinlich der beste der Liga ist. Ich kann jetzt keinen. Also, ich hätte sogar mir Funkel vorstellen können, der ja einen sehr pragmatischen Ansatz immer hat.
Ja.
Der saugt dir alles von der Presse ab, der macht 12 Spiele und geht dann wieder. Aber wenn du als Verantwortlicher sagst, ich habe hier so einen Offensivkader, ich will doch, dass der Fußball spielt und hinten gibt es ein paar Stellschrauben, dann kann das auch funktionieren. Und ich glaube schon, dass Baumgart sich auch reflektiert hat, was ist schiefgelaufen. Du kannst ja auch mal versuchen, mit einer zweiten Sechs beim HSV zu spielen. Ich will jetzt die Leute, die hier beim FC und Erstliga-Fußball nicht langweilen, aber du hast mit Benesch, Reis und Ferrei und Glatzel, hast du natürlich 4 Leute, wo du sagst, da fällt immer ein Tor. Wir haben ja auch die meisten Tore geschossen in dieser Liga. Ja. Aber mach doch mal den Laden hinten ein bisschen dicht. Ne? Und ich halte Steffen Baumgart schon für so reflektiert, dass er auch guckt, was jetzt am Ende beim FC nicht mehr geklappt hat.
Apropos nicht geklappt. Nicht geklappt hat es ja auch mit Noah Katterbach, der dann zum HSV gegangen ist und jetzt wahrscheinlich so ein bisschen der Verlierer des Ganzen ist. Denn der ist ja ganz klar unter Baumgart überhaupt nicht zurechtgekommen. Mhm. Und der ist jetzt zum HSV gegangen, praktisch wieder zurück und kriegt jetzt Baumgart wieder vor die... Also ich meine, der wird wahrscheinlich gestern keinen Luftsprung gemacht haben.
Wobei ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, dass das nicht bei den Gesprächen zwischen Katterbach und dem HSV auch mal zur Sprache gekommen ist. Weil Baumgart kreiste ja spätestens seit der Winterpause eigentlich der Name immer ein bisschen darum. Bei Katterbach, glaube ich, sind es ja 2 Gründe. Ich glaube, dass Baumgart beim FC wirklich nicht auf ihn gestanden hat. Ich glaube aber auch, dass es irgendwann eine finanzielle Komponente hatte. Ja. Muss auch jetzt mal aus HSV-Sicht sagen, Muheim, der da links spielt, der macht das eigentlich gar nicht so schlecht. Also wir haben andere Baustellen im Kader, obwohl ich Katterbach als Spieler super finde. Ich bin auch froh, dass der bei uns ist. Nur du musst ja jetzt als HSV in der zweiten Liga eigentlich jedes Spiel spielst du ja in der Favoritenrolle. Das war beim FC ja nicht immer so der Fall gewesen. Ne? Und das, was er, glaube ich, bei Katterbach nicht mochte, auch mal einen Kreisel drehen, um mal ins 1:1 zu gehen. Ich glaube, das sind sogar Skills, die du in der zweiten Liga ganz gut gebrauchen kannst. Also, das sagen mir viele FC-Fans, der arme Katterbach. Ich glaube, dass das in der Konstellation, zumindest jetzt in der zweiten Liga, für die 3 Monate schon durchaus auch funktionieren kann.
Ja, und dann in 3 Monaten ist dann irgendwann, wird abgerechnet und dann könnte es natürlich so kommen, das ist also, wird ja überall geschrieben, dass es dann eventuell, wenn der FC es tatsächlich noch schaffen sollte, sich für die Relegation zu qualifizieren, dass es dann dazu kommt, dass der 1. FC Köln und der HSV die Relegation spielen. Das wäre natürlich schon ein Ding, ne? Wenn man dann die Geschichte von, ich meine, viele FC-Fans haben noch so ein bisschen Phantomschmerz, das ist einfach so, weil es eben dann eine Zeit lang sehr lange unter Steffen Baumgart einfach bombig gelaufen ist und natürlich auch die Leute wieder rangeholt hat, also auch jetzt nicht nur ins Stadion, die sind ja sowieso gekommen, aber dass dann auch wirklich was passiert ist, das hat man wirklich noch alles im Hinterkopf. Und viele trauern ihm immer noch so ein bisschen nach. Und dann kann das zu so einer Konstellation kommen. Ist schon ein bisschen verrückt, ne?
Ja, klar, das wäre eine Konstellation, die es im Fußball gibt. Ich finde ja, wenn ich auf die Zeit beim FC zurückgucke, kriegt er von mir für die ersten beiden Jahre die Note 1-. Wie hat heute Morgen mein Freund Stefan gesagt, wenn wir in der Relegation gegeneinander spielen, der ist glühender FC-Fan, dann habt ihr keine Chance, denn K.O.-Spiele kann Baumgart nicht. Also, ja, das ist jetzt vielleicht auch der Punkt, der damals in den ersten zwei Jahren, zumindest im DFB-Pokal, war. Auf der anderen Seite, ich glaube, dass er am Ende jetzt hier in Köln das Problem hatte, er hatte sich so ein bisschen verrannt in seine Idee. Er wirkte am Schluss auch so ein bisschen beratungsresistent und fast sogar ein bisschen selbstverliebt. Und er hat sich beim Personal total daneben gegriffen.
Absolut.
Das sind aber jetzt Dinge, beim HSV findet er jetzt ein Personal vor. Ich glaube, er schafft es in drei Monaten. Die Mannschaft, es ist ja auch nicht alles am Boden. Also Walter hat ja schon die Leute hinter dem HSV vereint. Also der kann da jetzt nochmal das i-Tüpfelchen draufsetzen. Ich zu deiner Frage mit der Relegation, also ich glaube, das muss ich leider zugeben, es gab es ja noch nie in der Historie, dass der FC St. Pauli am Ende der Saison vor uns steht. Das gab es noch nie.
Oh,
ja. Ich befürchte, das wird dieses Jahr die Premiere. Ich glaube, dass die durch sind. Kiel hat schon 4 Punkte vor. Die beiden spielen allerdings jetzt am Wochenende gegeneinander, Kiel gegen St. Pauli.
Okay.
Wir spielen gegen Elversberg und Osnabrück. Ich warne vor Elversberg. Das ist sehr, sehr unangenehm, aber du musst jetzt mal die Fantasie zu haben, wir starten jetzt mal irgendwie sowas wie eine Serie und holen mal 6 Punkte, dann bist du wieder dabei. Hannover ist stark, Fürth ist noch da, auch Düsseldorf lauert noch. Also es bildet Chancen, Risiken zugleich. Wobei die Chance jetzt vielleicht als Zweiter durchzugehen, ist für mich gestiegen jetzt. In einer Relegation ist der Bundesligist immer der Favorit. Das zeigt alleine schon die Statistik. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich war am Freitagabend im Stadion gegen Bremen.
Eben.
Und muss ehrlich sagen, es war ein ganz schwaches Spiel. Bremen war grottenschlecht. Und aus Sicht des FC hatte ich gedacht, wenn du nach Frankfurt Bremen jetzt auch noch schlägst, vielleicht mit einem 1-0, dann weißt du, wir können hier zu Hause eigentlich jeden schlagen in unserem Stadion, auch mit unserer Art des Fußballs. Das ist wirklich, da bist du abrupt aus allen Träumen gerissen worden. Und was ich, du siehst ja die Spiele auch nicht immer so, manchmal Ausschnitte, wie viel Aufwand der FC betreiben muss, um mal zu 3 Halbchancen zu kommen.
Wahnsinn.
Das ist schon Wahnsinn, muss man ehrlich sagen.
Nee, das ist,
und das zeigt so auch für mich, das ist einfach in der Offensive mit Darmstadt die schwächste Truppe. Und das Problem ist jetzt noch dazu, wenn ich sehe, welchen Zinnober der Mainzer Trainer da veranstaltet hat an der Linie. Die waren ja in Lethargie, die plätscherten hier so vor sich hin. Die haben jetzt auch ein Programm, Mainz spielt jetzt in Leverkusen, dann gegen Gladbach und in München. Aber der weckt die alle auf. Und da weiß ich nicht, wie lange der FC den Mainz noch hinter sich halten kann. Da glaube ich fast sogar eher, wenn der FC das Derby gewinnt, dass Gladbach nochmal unten reinrutscht.
Ja, das ist natürlich so ein bisschen die Hoffnung, die wir ja alle haben.
Also man muss mal ganz ehrlich sagen, Ralf ist erkältet. Das ist hier eine Hustenorgie.
Nein, keine Sorge, es ist eigentlich schon erledigt, aber... Das ist einfach nur, weil das
sagt er mir und hustet mich seit 22 Minuten an.
Naja, gut, also froh, dass ich nur huste. Ja, wie auch immer, es ist letztendlich, müssen wir es abwarten, das hilft ja allen nichts, aber ich sehe ein bisschen schwarz, muss ich ehrlich sagen, was den FC angeht. Weil für den HSV bin ich übrigens sehr optimistisch. Ich denke schon, dass mit dem Spielerpotenzial, was da ist, dann auf die zweite Liga bezogen, also da hätte eigentlich auch ein Tim Walter schon deutlich mit mehr Punkten dastehen.
Gut, letztes Jahr mit 66 Punkten nicht aufzusteigen, also, das ist schon noch bitter, aber grundsätzlich hat er das Ziel nicht erreicht, das muss man auch klar sagen.
Und ich denke auch, dass es eigentlich gelingen sollte. Und,
aber dann musst du ja froh sein, wenn du Angst hast um den FC, wenn es wirklich in die zweite Liga gehen sollte, dann kannst du ja froh sein, wenn ein Schwergewicht weg ist von uns.
Ich wünsche mir sowieso den HSV.
Ja, ich weiß, weiß ich.
Aber bitte mit uns zusammen.
Ja, klar.
Ich will jetzt nicht tauschen, also dass wir jetzt hier sozusagen uns dann wieder aneinander vorbeilaufen. Nee, haben wir schon ein paar Mal gemacht.
Genau.
Nein, also ich sehe die schon, also die werden aufsteigen. Da bin ich relativ sicher und ich glaube, die werden das auch ohne Relegation schaffen.
Das warst du dir aber schon ein paar Mal, also das müssen wir leider auch sagen.
Ja, aber diesmal jetzt auch noch mit dieser Geschichte mit Baumgart. Wenn das nicht funktioniert, was soll denn dann bitte noch funktionieren?
Das stimmt, ja.
Der HSV ist seit Jahren oben dabei. Und
das ist eigentlich sogar eine Qualität, wenn du siehst, wie Schalke jetzt spielst, aber jetzt muss es irgendwann nochmal gelingen.
Es muss halt dann wirklich dann nochmal der letzte Schritt final gelingen. Genau. Und wenn das jetzt mit einem Baumgart, der nun mal auch motivieren kann, wie kein Zweiter. Also, wenn
und ich glaube, was viele auch richtig gut finden von den HSV-Fans, dass er ja schon immer auch glaubhaft gesagt hat, klar, es gibt Leute, die sagen, naja, Union ist sein Verein und der HSV ist sein Verein und den FC trägt er im Herzen, aber das ist ja verbürgt. Er war als jugendlicher HSV-Fan und du kannst ja auch zu deinen Verein, wo du warst, trotzdem eine Sympathie haben. Also auch sowohl zu Union, als auch zu Hansa, als auch zum FC. Das sind ja auch alles große Traditionsvereine. Aber das zündet die Leute natürlich an. Boah, der war immer schon HSV-Fan und dafür muss er sich auch nicht schämen.
Nö, ne? Also das hat er mir auch hier in Köln keiner übel genommen.
Nö, genau.
Hat doch immer dazu gestanden. Also
richtig.
Das ist das Letzte, was man da einem vorwerfen würde. Ich hatte ja auch dann irgendwann glaubhaft angenommen, hier in Köln sich wohlzufühlen.
Ja, klar.
Der kam ja auch hier an und hat ja am Anfang nichts mitgemacht. Das hatte ich ja auch unter anderem von anderen Trainern, ich will sie jetzt nicht namentlich nennen, aber Stöger hat das zum Beispiel anders gemacht. Er kommt hier beim ersten Spiel an und ist komplett in Rot-Weiß gekleidet. Kaum ist er beim ersten Spiel in Dortmund, ist er komplett in Gelb-Schwarz gekleidet.
Also, wobei ich Stöger trotzdem auch abgenommen habe, dass er sich in Köln wohlgefühlt
ja,
hat.
Ja, später ja, war das okay. Aber so, das ist so, ich mag das nicht, wenn sich gerne grundsätzlich, ist egal wer, wenn sich ein Trainer sofort erstmal anbiedert. Ich finde, das hat man nicht nötig. Und das hat zum Beispiel Steffen Mangold überhaupt nicht gemacht. Er hat auch am Anfang sich geweigert, die Hymne mitzusingen. Sagt er, erstens, weil ich sie nicht kann und zweitens, weil ich mir das erst verdienen muss. Mhm. Ich muss das erstmal gucken, ob ich das überhaupt annehme. Und das hat er dann später und dann hat er es dann auch wirklich ernst gemeint. Mhm. Also ich glaube auch, dass er nach wie vor ein Herz für den FC hat. Das wird natürlich dann in dem Moment mal für 90 Minuten oder über zwei Spiele, sollte es zur Relegation kommen, dann anders laufen. Aber das muss der FC jetzt erstmal schaffen. Überhaupt noch, weil am Platz 15, glaube ich, nur noch, wenn die in Gladbach gewinnen. Mhm. Dann ist vielleicht noch was möglich, aber ansonsten schauen wir mal. Ja, lieber Thomas, das war jetzt sozusagen unser Quickie, was wir heute gemacht haben. War ja, wie gesagt, gar nicht geplant, aber aufgrund der Umstände wollten wir natürlich heute auch mal die Aktualität reden. Jetzt machen wir für heute, was das angeht, Schluss und widmen uns gleich noch der Europameisterschaft. Die könnt ihr dann in den nächsten Wochen dann hier bei den Thekenphilosophen verfolgen. Die Geschichte der Europameisterschaft, Thomas und ich haben das ja schon mal gemacht mit der Weltmeisterschaft. Wir kümmern uns demnächst um die Europameisterschaft. Hört es euch an, teilt es, gebt es weiter. Ich weiß, dass die WM-Story immer noch sehr, sehr gut geklickt werden. Das ist eine richtig schöne Sache. Freut mich, das scheint sich immer weiter zu verzweigen. Und jetzt fangen wir mit der Europameisterschaft an. Das heißt, hier noch nicht, aber in der nächsten Folge. Thomas, erstmal vielen Dank.
Sehr gerne.
Und wir machen bald weiter mit der Euro. Bis dann. Ciao. Das war Thekenphilosophen, der Talk. Demnächst wieder auf allen Kanälen.